Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Meine Damen und Herren, der Zeitfunk begrüßt Sie zu seiner letzten Sendung dieses Jahres. Aus diesem Anlass wäre eigentlich auch alter Gewohnheit folgend die Chronik dieses bitteren 1961 an der Reihe. Doch eben ein Ereignis überschattet in der Rückschau das gesamte Jahr. Der 13. August mit Stacheldraht und Mauer. Er ließ Millionen Menschen das Blut erstarren. Er brachte Leid, Qual, Verzweiflung und Mord über die Menschen im zerrissenen Deutschland. Wir, der Zeitfunk, haben täglich der schweren Chronistenpflicht genügt und davon berichtet. So muss heute diesen Tageschroniken aus dem Herzen unserer Stadt ein Bericht von der falschen Grenze zwischen Deutschland und Deutschland am Ende dieses Jahres folgen.
Die Grenze durch Deutschland. Vom Bayerischen Wald zur Ostsee.
Elba 7, übermittelt durch mich.
Funksprechverkehr. Irgendwo zwischen Hof und Lübeck. Verschlüsselte Routinemeldungen, wie sie täglich zu Hunderten ausgestrahlt werden. In der einen ist von der DL, der Demarkationslinie, die Rede. In der anderen von der Staatsgrenze West. Gemeint ist in allen Meldungen die Zonengrenze. Jene 1381 Kilometer lange falsche Grenze, die 36 Eisenbahnlinien, 3 Autobahnen, 30 Bundesstraßen, 66 Landstraßen erster Ordnung, 76 Landstraßen zweiter Ordnung und Tausende von öffentlichen Gemeinde- und privaten Wirtschaftswegen zerschneidet. Schon die amtlichen Bezeichnungen für diese Linie sprechen eine deutliche Sprache. Während die Bundesrepublik sie als Grenze nicht anerkennt, sie lediglich als Demarkationslinie respektiert, wird sie in Ostberlin als wichtigste Grenze der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik betrachtet, als Staatsgrenze West. Die Chronik dieser Grenze ist die Chronik der deutschen Spaltung. Das letzte Kapitel trägt die Überschrift der 13. August. Beginnen wir unsere Fahrt im Landkreis Hof, in der durch die Grenze geteilten Ortschaft Mödlareuth. Die meisten Familien in Gehöften, Hüben und Rüben sind verwandt oder bekannt. Bis zum 13. August gab es noch hin und wieder Kontakte, aber dann...
Verschiedene Bauern sind evakuiert worden. Es sind ja alles unsere Verwandten bzw. Bekannte. Es war alles sehr gedrückt, man sah es ihnen direkt an. Sonst gingen sie vorbei, sagten guten Tag und mitunter mal ein Wort. Aber dann mit einem Mal war Schluss, die haben gar nicht mehr rübergeguckt. Wir haben ja nichts erfahren von ihnen, gar nichts.
Glauben Sie persönlich, dass der ganze Ort noch evakuiert wird?
Keine Ahnung, weil wir gar keinen Kontakt haben. Wir haben noch gar noch nichts gehört. Meine Schwägerin, die schreibt auch gar nicht. Wir wissen gar nichts.
Der Bach, der hier die Grenze bildet, ist nur ein kleines Rinnsal. Aufgeregt schnatternden Gänsen aus beiden Teilen des Ortes dient er als Trinke. Doch die östlichen Gänse müssen, um ans Wasser zu gelangen, die langen Hälse vorsichtig durch den Stacheldraht stecken. Vielleicht wird schon morgen ihr Stall abgerissen, wie die Bauerngehöfte der Ortschaft Unterwieden. Seit über 300 Jahren waren sie im Familienbesitz. Die Äcker, die ihre Besitzer einst bestellten, liegen brach. Nur der 10 Meter Kontrollstreifen hinter dem Stacheldrahtzaun ist frisch gepflügt. Eine Streife der sowjetzonalen Grenzpolizei sucht nach Spuren. Sollte sie welche finden, wird sie Alarm geben. Findet sie keine, muss sie sich auch melden, sonst wird ihretwegen Alarm gegeben. An dieser Grenze ist grundsätzlich jeder verdächtig. Darum evakuiert man die Bewohner und reißt ihre Häuser ab. Darum schafft man Niemandsland und Schussfeld.
Insgesamt wurden im Raum Coburg, Kronach 19 Anwesen seit dem 13.8. abgebrochen. Außerdem ist wie überall an der Zonengrenze im gesamten Abschnitt Coburg-Kronach die Abholzung im Gange. 70 bis 100 Meter entlang der DL werden abgeholzt, um ein besseres Schussfeld zu bekommen. In diesen abgeholzten Streifen ist zum Teil schon ein doppelter Drahtzaun eingebaut worden. Zum Teil ist dieser Drahtzaun vierfach. Zwischen den beiden letzten Zäunen will man später nochmal Minen verlegen.
Sozialismus heißt Frieden, soziale Sicherheit und Fortschritt. So steht es auf einem etwas windschiefen Schild in Mödlareuth. Einziges Zeichen des Fortschritts, ein buntes Plakat zu Ehren des sowjetischen Raumfahrers Titow an einer zerbröckelnden Scheunenwand. Doch noch sind nicht alle Häuser geräumt. Noch wohnen Menschen im östlichen Teil Mödlareuths, in jenen zwei Drittel des Dorfs, die heute im thüringischen Kreis Schleiz liegen. In Rottenbach im Frankenwald dagegen gibt es kein Leben mehr. Die Bauern von Schauberg, so heißt der westliche Ortsteil, haben ihre Nachbarn verloren. Die Häuser standen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Zwischen ihnen gab es plötzlich eine Grenze. Eine Grenze, die zwar die Trennung brachte, die aber bis zum 13. August noch Gespräche ermöglichte.
Wir haben des Öfteren miteinander gesprochen. Dann eines Tages kam der alte Herr, der im Nachbarhaus wohnte, gegen Mittag und sagte, der Herr Pürzel sei gestorben. Wir möchten doch so gut sein, möchten die Glocke in Schauberg läuten, weil ja hier die Kirche ist. Die haben ja drüben nur, sind ja nur die paar Häuser gewesen. Und gegen Abend dann hat sich die Bevölkerung versammelt hier am Draht, am Stacheldraht und haben ein paar Choräle gespielt. Naja, und das war dann sozusagen der Abschied von Herrn Bürzelt. Und ein paar Tage drauf, zwei Tage, ist das Haus dann abgerissen worden. Und da ist dann die ganze Gruppe, es waren fünf Häuser, die sind weggemacht worden. Also es kam da ein Kommando, so ganze Abordnung von ungefähr 80 Leuten, also Abbaubrigade oder wie sich das nennt, von Suhl. Ja, die haben da früh um 6 Uhr angefangen, haben mit Seilen haben sie durchs Dach immer so Löcher gebohrt, haben die durchgeschlungen und dann mit großen, schweren Traktoren haben sie das eingerissen, nicht? Naja.
Die Abrissbrigaden stellte die VEB Bauunion Suhl Süd. Ihr Sitz ist das thüringische Städtchen Sonneberg. Noch zu Beginn dieses Jahres brachten Volkspolizisten der Frau des Försters von Schauberg einen Teddybären und eine Puppe aus Sonneberg mit, als Dank für ein paar Schachteln Zigaretten, die ihnen die Frau über den Stacheldraht gab. Doch die Volkspolizisten wurden versetzt. Und aus Sonneberg kam kein Spielzeug mehr, sondern Traktoren. Sie walzten die Häuser nieder und das Sägewerk und die Gastwirtschaft. Nur 50 Meter entfernt auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns stand die Besitzerin und musste zusehen, wie sie ihr Vernichtungswerk begannen.
Ja, na, ich habe immer Hoffnung gehabt, wieder heimzukommen. Ne? Aber durch den, dass sie dann abgerissen haben, habe ich es gesehen, ist alle Hoffnung aus. Na, das Erste war ja da bei uns, wie sie da angefangen haben, gell? Früh um 6 Uhr. Ist sie da losgegangen, habe ich meinen großen Sohn aufgeweckt, habe ich gesagt, schnell, jetzt fangen sie drüben das Einreisen an. Ja. Und naja, noch bin ich gar nicht auf der Arbeit, bin ich erst hinüber, habe aufgepasst. Und der ganze Tag war mir ja noch hat der ganze Mut genommen, gell? Ja. Naja, noch. Bis zuletzt ist mir dann das Herz doch ein bisschen schwach waren.
Sie will nicht mehr an diesen Tag erinnert werden. Das Herz ist schwach. Und der Arzt hat jede Aufregung verboten. Sie begreift nicht, dass heute Ödland ist, wo sie einst lebte und arbeitete. Sie weiß nichts von dem Papier, das die Überschrift trägt, Befehl zum Ausbau der Staatsgrenze West. Sie sieht nur die Trümmer, die Kahlschläge, den doppelten Stacheldrahtzaun und die Hundeführer bei der Patrouille. Wie die Spur einer riesigen Schnecke zieht sich dieser 10 Meter Kontrollstreifen entlang der gesamten Zonengrenze hin. Auch über die Buchenmühle bei Seusdorf führt sie hinweg. Mühle und Stallungen liegen in Hessen, das Wohnhaus des Müllers in Thüringen. Heute sieht man nur noch die Fundamente, auf denen man spanische Reiter montiert hat. Vor 100 Jahren hatte der Großvater des Müllers das Haus gebaut. Am 14. September 1961 musste es einem sinnlosen Befehl weichen.
Wie ich morgens aufstand, so um 5 Uhr, fiel mir mein Schwiegersohn, der ging morgens früh an die Arbeit, und hat mich gleich gerufen und sagte, guck mal, was ist hier los? Und da standen vor dem Haus spanische Reiter, waren frisch aufgestellt worden die Nacht, und es waren ein Haufen Leute da, Volkspolizei und Volkskampftruppen und Feuerwehr und was alles für Formationen waren, und hatten ein schweres Tau um das Haus gezogen. Dahinter standen große Kraftwagen mit der Drahtseilwinde und wollte man das Haus jetzt in ganzem umziehen. Und die haben sich alle Mühe gegeben und das Drahtseil ist 3-4 Mal gerissen und das Haus hat noch nicht gewackelt. Und dann ist man natürlich übergegangen, hat eine Ecke nach einer nach der anderen genommen und dann hat man es umgekriegt. Es war ein ganz dummes Gefühl, wenn man so sieht, wie sein sauer verdientes Anwesen oder wo man sagen, unser Schweiß aufgebaut und erhalten worden ist, wenn das auf einmal so zu Grunden Boden gerichtet wurde. Von mir ein Onkel, der wurde jetzt ein Süster verheiratet und ist jetzt 80 Jahre alt, der hatte das auch gehen, kam hierher, dem sein Vater hat das nun auch gebaut. Und der hat direkt geheult, dieser Mann, wie er das sah, wie das so wahllos niedergerissen wurde.
Früher brachten die Bauern das Getreide aus dem nur 10 Minuten entfernten thüringischen Dörfchen Wieningentaff zur Buchenmühle. Heute liegt sie still. Für die Bauern aus Seusdorf ist der Weg zu weit. Und auch der Müller hat das alte Familienhandwerk, in der dritten Generation übernommen, aufgeben müssen. So gut es geht, ernährt er sich von etwas Landwirtschaft und einer bescheidenen Viehzucht. Der Sohn ging in die Stadt zur Industrie. Doch auch dort stoßen wir auf die Auswirkungen jener unsinnigen Grenze.
Gruß allen westdeutschen Patrioten, die entschlossen gegen Militarismus und Atomkriegsgefahr für die friedliche Lösung der deutschen Frage kämpfen. Dieser Satz empfängt uns hier an der hessischen Zonengrenze auf einem Propagandaschild jenseits des Stacheldrahtzauns. Der Grenzfluss ist hier die Werra und zum Greifen nahe liegt eingebettet zwischen den Ausläufern der Rhön und denen des Thüringer Waldes das kleine thüringische Industriestädtchen Wacha. Wenn man durch das Glas blickt, es mögen etwa 800-900 Meter sein bis zu den ersten Häusern. Rauch steigt aus den Schornsteinen, man sieht Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen. Auf dem Güterbahnhof werden Wagen be- und entladen und einige EMW-Fahrzeuge, die typisch für die sowjetische Besatzungszone sind, rollen auf der nächsten Straße parallel zur Grenze. Sie müssen heute einen Umweg machen, denn hier herauf geht es nicht mehr. Die Lösung der deutschen Frage, die den westdeutschen Patrioten so lebhaft empfohlen wird auf dem Propagandaschild, zeigt sich auch ganz deutlich an dem Haus, an dem wir stehen. Es ist das letzte auf dem Boden der Bundesrepublik, die Druckerei Hossfeld. Und dieses Haus ist zweigeteilt. Der kleinere Teil gehört bereits zur sowjetischen Besatzungszone. Die Zugänge im Haus sind vermauert. Der Besitzer darf es nicht mehr betreten. Abgerissen hat man es noch nicht. Wer weiß, wann man es tun wird.
Diesseits und jenseits der Werra wird hier Kali gewonnen und verarbeitet. Viele Bewohner thüringischer Orte waren früher in Hessen beschäftigt und umgekehrt. Heute gibt es keine Kontakte mehr. Nur dort, wo die Grenzverhältnisse zu kompliziert sind, wo Grubenbahnen und Kalizüge auf die alten Schienenwege angewiesen sind, hat der Osten im dichten Absperrnetz einige Löcher gelassen. Allerdings nicht für Menschen, sondern für Mineralien. Seine Kalizüge fahren im Gebiet von Herleshausen einige Kilometer durch die Bundesrepublik. Dafür lässt man westdeutsche Kalizüge ein Stück durch die Zone fahren. Doch die Umgehungsbahn, die den Kalitransport vom Schienennetz der Bundesrepublik unabhängig machen soll, ist bereits im Bau. So passt man sich dem wirren Zickzack einer Grenze an, deren unnatürlicher Verlauf am deutlichsten wird, wenn man das Gebiet aus der Vogelperspektive betrachtet, wie es das Panorama von Bodesruh im Säulungswald ermöglicht.
Rechts am Horizont die Berge, der Thüringer Wald, sowjetische Besatzungszone. Davor das Werratal, Bundesrepublik. Dann etwas näher zu uns hin die Hornungskuppe, wiederum sowjetische Besatzungszone. Davor abfallend ein kleineres Tal, Bundesrepublik. Und dann den Blick etwas nach links, zur Mitte das erste Dorf Kleinensee, eine Enklave der Bundesrepublik, rings umgeben von der SBZ. Nur ein kleiner Schlauch führt durch die Bundesrepublik in dieses Dorf. Und wieder links davon, von hier oben sehr schön zu sehen, großen See, was bereits zur Zone gehört. Wieder dahinter das nächste Dorf, Rasdorf, Bosserode, wieder in der Bundesrepublik. Rechts davon Obersuhl in der Bundesrepublik und unmittelbar dahinter Untersuhl in der sowjetischen Besatzungszone.
Wäre nicht der doppelte Stacheldrahtzaun, wäre nicht der 10 Meter Kontrollstreifen, würden selbst die Einheimischen oft nicht wissen, ob sie noch in der Bundesrepublik oder schon in der sowjetischen Zone sind. Und wo der Zaun noch nicht fertig ist, beseitigen Wachtürme, Erdbunker und Laufgräben die letzten aufkommenden Zweifel. Um die Überwachung lückenlos abzudichten, entstehen neue Türme, die mit Doppelposten besetzt sind und untereinander Sichtverbindung haben. Störende Waldstücke werden schonungslos abgeholzt, oft bis zu einer Tiefe von mehreren hundert Metern. Für den 500 Meter breiten Schutzstreifen gibt es seit dem 13. August besondere Bestimmungen, die verraten, worauf es den östlichen Behörden beim Ausbau ihrer Staatsgrenze West ankommt.
Alle Anlieger von Feldern im 10 Meter am 10 Meter Schutzstreifen und im 500 Meter Schutzgebiet müssen ihre Arbeit durch den LBG-Vorsitzenden bei der zuständigen Grenzkompanie 24 Stunden vorher anmelden. Diese Namenslisten werden an die jeweiligen Grenzposten ausgegeben. Alle Leute, die auf dieser Namensliste nicht aufgeführt sind, werden bei Antreffen im Grenzgebiet sofort festgenommen. Die Arbeiten müssen eine Stunde nach Hellwerden angetreten werden und müssen eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit wieder abgeschlossen sein. Zivilfahrten mit Zivil-Pkw innerhalb dieses 500 Meter Schutzstreifens dürfen nicht durchgeführt werden. Es dürfen nur Versorgungsfahrten innerhalb der des grenznahen Raumes gemacht werden. Hierbei begleitet die Fahrzeuge jeweils wieder ein Posten der sowjetischen Grenztruppe. Familien, die ein Feld in Grenznähe haben, dürfen nicht geschlossen zur Feldarbeit ausrücken, da man hier die Flucht der gesamten Familie befürchtet und man will der Sache vorgreifen, indem man die Familie trennt. Entweder nur der Elternteil raus oder die Kinder raus.
Jede Fluchtmöglichkeit soll ihnen genommen werden. Darum schafft man eine undurchdringliche Zone zwischen Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg auf der einen und Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf der anderen Seite. Das Aussehen der Landschaft verändert sich ständig. Die Grenze bleibt die gleiche. Selbst in den unwegsamsten Gegenden des Harz ist der Todesstreifen ihr ständiger Begleiter. Direkt an der Kurpromenade von Hohe Gais, früher im dichten Wald verborgen, ein Erholungsheim für SED-Funktionäre, heute blicken seine Gäste nicht mehr auf hochstämmige Tannen, sondern auf die schmucklosen Betonpfähle des doppelten Stacheldrahtzauns. Doch noch immer ist die Grenze nicht dicht genug. Nicht nur eine Zone des Schweigens, eine Zone des Todes ist das Ziel ihrer Erbauer. Zwischen den Sperren werden zusätzlich Minen verlegt.
Bei den Minen handelt es sich um Schützenminen russischen Typs, die in einem Abstand von ca. 20 bis 25 Meter, soweit es auch jeweils die entsprechende Splitterwirkung der einzelnen Minen, zwischen dem Doppelzaun verlegt sind. Sie werden kurz über dem Erdboden aufgesteckt, damit die Splitterwirkung eine größere ist und sind so ineinander verschachtelt mit ihren Zündschnüren, dass man unweigerlich eine Mine zur Explosion bringt, wenn man den Zwischenraum zwischen dem Doppelzaun überwinden will. Die Truppen der NVA, die Pioniere, sind in einzelne Arbeitsgruppen eingeteilt worden, wobei jeder ihre bestimmte Funktion hat, mit dem Setzen der Pfähle, mit dem Aufsetzen der Minenflöcke, mit dem Scharfmachen der Minen und mit dem Anlegen der Spannschnüre, die zur Zündung der Minen dienen. Und neulich ist es bei dem Verlegen der Minen dazu gekommen, dass durch Unachtsamkeit eines Pioniers eine Mine zur Entzündung gekommen ist. Der Pionier, der bei der Arbeit war, ist dadurch schwer verletzt worden und musste sofort abtransportiert werden.
Etwa 20 Meter vor den kleinen weißen Schildern mit der lakonischen Aufschrift Minen ein anderes Schild. Hier ist Deutschland noch geteilt. Auch drüben ist Deutschland. Es ist schwer daran zu glauben. Doch dann fällt einem die deutsche Gründlichkeit ein und man glaubt daran, hier wird gründliche Arbeit geleistet. Im Braunschweiger Gebiet in der Nähe von Helmstedt wurden die ersten Minen verlegt. Ihre grünen Köpfe mit dem tödlichen Sprengsatz ragen aus der schwarzbraunen Erde der riesigen Halden des Braunkohlentagebaus. Der Stacheldraht zerschneidet Gruben und Abraumhalden. überquert Fördergleise und Kohlenflöze. Und was im Dunst der Fabrikschlote den Silhouetten der Fördertürme ähnelt, enthüllt sich bei genauerem Hinsehen als eine Kette von Wachtürmen. Sie markieren die Grenze, gleichgültig wie sie verläuft. Auch weiter nördlich, im Gebiet des Drömlingen, sind sie zu finden, an der Landstraße zwischen Kaiserwinkel und Zicheri, wo man auch damit beschäftigt war, Minen zu vergraben.
Hier bildet ein kleiner Graben die Grenze, dahinter etwa 150 Meter Niemandsland und dann der doppelte Stacheldrahtzaun mit den bekannten Betonpfählen dazwischen. Gerade in dem Moment ein Arbeitskommando der Nationalen Volksarmee bei Minen legen. Vor dem Stacheldrahtzaun drei Grenzpolizisten, die jetzt nach dem 13. August auch der Nationalen Volksarmee als Kommandogrenze unterstellt sind, die Maschinenpistolen umgehängt, um die Soldaten der NVA zu bewachen. Die Arbeit geht in einem sturen, gleichmäßigen Rhythmus vor sich. Zuerst werden die Minen gesetzt, die kleinen Holzpflöcke sind bereits vorhanden, das sind die Vorarbeiten. Der zweite Mann dann bringt die Schnüre an und der dritte schließlich, fast ausnahmslos ein Offizier, setzt die Sprengsätze ein. Gesichert wird das Ganze von einem Schützenpanzerwagen, der am Waldrand verborgen steht. Zwei Baufahrzeuge können wir erkennen und ein Sanitätswagen. Wenn in wenigen Minuten die Arbeiten hier beendet sein werden, dann wird ein weiterer Abschnitt der Zonengrenze zur tödlichen Zone geworden sein. Zur tödlichen Zone durch die Minen, die für Deutsche bestimmt sind und von Deutschen gesetzt wurden.
An dieser Stelle bezahlte der Journalist Kurt Lichtenstein seinen Leichtsinn mit dem Leben. Er unterschätzte die Gefahr der Grenze. Er begab sich auf sowjetionales Gebiet, um mit Bauern während der Feldarbeit zu sprechen. Als er in die Bundesrepublik zurückkehren wollte, wurde er von einer sowjetionalen Grenzstreife, die ihn aus dem nahen Waldstück beobachtet hatte, erschossen. Die Schützen erhielten Geldprämien, wurden befördert und dann versetzt. Heute arbeiten hier keine Bauern mehr unmittelbar an der Grenze. Ihre Felder im Schutzstreifen sind vermint. Und mancher Einwohner des Ortes Böckwitz wurde ins Innere der Zone evakuiert. Die Leute von Zicheri konnten es beobachten. Die Gehöfte sind nur wenige Meter voneinander entfernt.
Wir haben mit rüber geschaut und haben zugesehen, wie tatsächlich Deutsche vorweg einer mit dem aufgepflanzten Seitengewehr. Dann kamen die Angehörigen, die Kinder an der Hand, ganz notwendiges Gepäck. Und hinterher ging wieder ein Deutscher mit aufgepflanzten Seitengewehr. Und dann kam der wohl, der mit einer Aktentasche, der war wohl eigentlich mit den Schlechtesten von der, die hat wohl Bestandsaufnahmen soll er gemacht haben. Und so haben sie die Leute nach auf den Dorfplatz geführt, wo denen wir natürlich nicht einsehen konnten. Ich habe es den Tag noch miterlebt. Da ist eigentlich ein Nachbar noch von mir, da drüben, wohl der Schuppen, der da steht. Also der musste hier helfen beim den Bäume und Holz wegräumen. Der hat mir noch gegrüßt, aber das war doch der übliche Gruß. Also mit der Axt so halb erhoben. Und natürlich die Gedanken, die er gehabt hat, also das, die möchte man ja gar nicht wollen nachgehen, also wissen, der war bestimmt sehr geschlagen, wie er das sagte, aber er hat noch einmal, hatte mir den Morgen gegrüßt.
Je weiter man nach Norden kommt, desto offener wird die Landschaft. Die Dörfer nehmen niederdeutschen Charakter an. Die Zonengrenze, die hier den sogenannten Dannenberg-Zipfel geschaffen hat, machte sie arm. Selbst kleine Industrien sind kaum zu finden. Investitionen würden sich nicht rentieren. Die Abwanderung ist groß. Erst in der Nähe der Elbe ändert sich das Bild. Die Grenze jedoch bleibt und ebenso bleiben ihre Symbole.
Circa 95 Kilometer ist die Elbe der Grenzfluss zwischen der Bundesrepublik und der sowjetischen Besatzungszone. Und uns genau gegenüber am anderen Ufer der Elbe, etwa 350 bis 400 Meter entfernt, Dömitz. Auf dem Fluss ziemlich dicht bei uns ein Schnellboot der sowjetionalen Grenzpolizei. Und wenn wir über die Flagge blicken mit dem Hammer und Zirkel, dann sehen wir genau auf die Festung Dömitz, die im Sonnenlicht mit ihren massiven Mauern und Türmen gut zu erkennen ist. Diese Festung ist berühmt geworden, weil dort Fritz Reuter sein Buch Utmine Festungstied schrieb. Heute erhebt sich der Wachturm nur wenige Meter vor den alten Festungstürmen, besetzt von Volkspolizei die darauf zu achten hat, dass hier an der Grenze, an der sogenannten Staatsgrenze West, etwa 30 Kilometer westlich vom Kontrollpunkt Schnakenburg, keine Grenzverletzungen vorkommen.
Angesichts der massiven mittelalterlichen Festungsmauern fragt sich der Beobachter, warum zusätzlich ein hölzerner Wachturm nötig war. Vielleicht dient die Festung Dömitz im Rahmen der Pflege des nationalen Kulturerbes als Fritz-Reuter-Museum. Dann allerdings würden schwer bewaffnete Grenzpolizisten in den Kasematten stören. Ihre erdbraunen Uniformen geleiten uns weiter nach Norden. Überall sind sie zu finden. Auch hinter Lauenburg, wo die Grenze Schleswig-Holstein und Mecklenburg trennt. Bei Büchen verliert sie sich weit ab von der Straße am Horizont. Und im Gebiet der Langleser Heide scheinen auch die Wachttürme verschwunden zu sein. Doch dann ist er wieder sichtbar und greifbar. Jener Befehl, der den Ausbau der Staatsgrenze West verlangte.
Auf einer Strecke von mehreren Kilometern kommen dichte Rauchschwaden aus dem Kiefernwald an der Langleser Heide. Hinter dem Todesstreifen hat man wahllos die Bäume herausgeschlagen. Im Moment sind Arbeitskommandos damit beschäftigt, die Äste mit Motorsägen zu entfernen und bis auf die Stämme alles andere zu verbrennen. Bewacht werden die Arbeitskommandos von Grenzpolizisten mit Hunden und mit Maschinenpistolen. Sie stehen vor jedem Kahlschlag und blicken auf die Arbeiter, und die Hundeführer patrouillieren zwischen den einzelnen Abschnitten. Die Motorsägen haben viel zu tun, denn wie gesagt, kilometerweit zieht sich dieser einst so dichte Kiefernwald hier entlang der schleswig-holsteinisch-mecklenburgischen Zonengrenze hin. Laufende Motorsägen und große Scheiterhaufen, hohe Flammen und dichte Rauchschwaden. Es sieht aus wie ein Riesenwaldbrand, und es dient doch nur dazu, freies Schuss- und Sichtfeld zu schaffen.
Bei Ratzeburg endet der Stacheldraht im Wasser der großen Seen. Unsichtbar für das Auge teilt die Grenze ergiebige Fischgründe, blockiert Zuflüsse und Quellen. Die Wachttürme werden seltener. Doch gleichsam, als wolle man das Versäumte nachholen, schießen sie im Bereich von Lübeck wie Pilze aus dem Boden. Allein 25 finden sich auf einer Strecke von knapp 40 Kilometern. 22 winterfeste Erdbunker vervollständigen das unheimliche Bild. Nur an einem Punkt zeigt hier die Grenze ein anderes, ein ungewohntes Gesicht. Bei Schlutup, wo auf Drängen Schwedens im Frühjahr 1960 ein Grenzübergang geschaffen wurde.
Auf einem großen, rohbehauenen Steinblock lesen wir die Worte Slutup, getrennt 1945 bis. Und dann ist ein leerer Fleck auf dem Stein, denn die zweite Zahl fehlt noch. Das Bild, das sich uns bietet hier an diesem offenen Grenzübergang. Willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Dahinter ordentliche weiße Häuser, davor gepflegte Äcker, wohlbestellt. All das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur wenige hundert Meter von hier hinter einem kleinen Hügel bereits der nächste Wachturm steht. Besetzt mit schwer bewaffneten Grenzpolizisten. Und auch die Schilder mit der Aufschrift Vorsicht Lebensgefahr, Minen und die zahlreichen Kahlschläge und die Propagandaschilder. All das kann man nicht vergessen, wenn man sich von drüben auch die größte Mühe gibt, hier ein Bild der Ruhe und des Friedens vorzuspiegeln.
Nur noch ein kurzes Stück von hier aus in Richtung Küste und die falsche Grenze ist zu Ende. Ihre tödliche Spur, die am Dreiländereck im Bayerischen Wald beginnt, endet am Strand der Ostsee. Es gibt keine Landverbindung zu diesem Endpunkt. Die deutsche Schicksalslinie bleibt ihrem unnatürlichen Verlauf bis zum Schluss treu. Die Halbinsel, die sie zerschneidet, wurde für die Bewohner des westlichen Teils zur Insel. Und der älteste Leuchtturm, der im 13. Jahrhundert an der Travemündung gebaut wurde, hat jetzt eine Art Konkurrenz bekommen. Sein Licht, das über 700 Jahre die Küste beherrschte, kreuzt sich heute von Zeit zu Zeit mit dem eines Scheinwerfers, der auf dem letzten Wachturm montiert, nachts den Strand unruhig abtastet.
auf dem Priwall bei Travemünde endet die Zonengrenze, die sich quer durch Deutschland zieht. An diesem herrlichen, klaren, kalten Dezembertag eine weite Sicht. Links von uns die Bäderstraße, Travemünde, Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz. Helle, freundliche Häuser. Während es bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt stehen, im Sommer wimmelt von badelustigen und sonnenhungrigen Menschen, nur wenige Meter neben uns rechts im Gebiet der sowjetisch besetzten Zone öde Leere. Grenzgebiet, Sperrgebiet. Die Symbole dieser Grenze sind die gleichen vom Bayerischen Wald bis zur Ostsee. Stacheldraht, schwer bewaffnete Grenzpolizei, Wachtürme und Erdbunker. Mitten in Deutschland, mitten im 20. Jahrhundert.
Die Grenze durch Deutschland. Sie hörten einen Bericht von Peter Gerlach, gesprochen von Herbert Wilk. Der Zeitfunk, meine Damen und Herren, wünscht Ihnen ein gesundes und gutes 1962. Uns allen ein Jahr besseren Geschehens.
Deutschlandradio Retro.